Herzlich willkommen zu einem neulichen Teil der Lesung aus dem Buch Das Ostergeheimnis von Heinrich Schlier. Kapitel 2. Karsamstag oder der abwesende Herr. Erstens. Auf den Karfreitag folgt der Karsamstag. Karsamstag ist der Tag des toten Jesus im Grab. Wir hörten, Jesus schrie laut und verschied. Es war zu Ende. Er war tot. Es war kein Scheintod. Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon gestorben war. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits tot sei. Als der Hauptmann ihm das bestätigte, überließ er Josef den Leichnam, erzählt Markus. Und Johannes berichtet bekräftigend, als sie, die Soldaten, aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerbrachen sie ihm die Beine nicht, sondern ein Soldat stieß mit der Lanze in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Jesus ist leibhaftig tot und ist nun bei den Toten. Er ist, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde, heißt es bei Matthäus. Er ist, wie Paulus sagt, hinabgestiegen in den Abyssos, in den Abgrund zu den Toten. Er war von den Wehen des Todes verschlungen und von den Stricken des Todes gefesselt, formuliert einmal die Apostelgeschichte. Er ist, wie unzählige Male im Neuen Testament gesagt wird, von den Toten auferweckt. Sein Begräbnis und sein Grab bestätigen im Sinn des Neuen Testamentes seinen Tod. Auch sein Grab wird zur Bekräftigung seines Todes in den Bekenntnisformeln der Urkirche erwähnt. Wir kennen alle die wahrscheinlich katechetische Formeln im 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus starb für unsere Sünden nach der Schrift und wurde begraben. Er ist am 3. Tage auferweckt worden nach der Schrift und erschien im Kephas, dann den 12. Und wir wissen, wie ausführlich Jesu Begräbnis von allen Evangelisten erzählt wird, wie die Art des Grabes und des Begräbnisses, wie die Namen derer, die Jesus begraben, genannt werden, wie berichtet wird, dass das Grab gesichert wurde, durch den großen Stein vor seinem Eingang, durch seine Versiegelung und durch die Bewachung. Wir hören auch von Augenzeugen der Beisetzung Jesu und Matthäus und Markus nennen 2 Namen für diese Zeugen. Es ist kein Zweifel. Mit Betonung wird das Faktum und die Realität von Jesu Tod hervorgehoben. Gestorben und begraben. Er, der Gekreuzigte, liegt jetzt im Grab und ist bei den Toten als Toter. Es ist Karfreitagabend und Karsamstag geworden. Es ist die Totenstille eingekehrt. Aber was bedeutet dieser Karsamstag für die Lebenden und was für die Toten? An Karsamstag gab es für die damals Lebenden nur einen verstorbenen und vergangenen Jesus. Wir können auch sagen, einen bloß historischen Jesus. Wenn wir auf den Karsamstag blicken, da Jesus tot und im Grab war, müssen wir sagen, dass Jesu ehemalige Zuhörer in seiner Vaterstadt Recht bekamen, wenn sie skeptisch fragten, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus, Jose, Judas und Simon? Und leben nicht seine Schwestern unter uns? Mit anderen Worten, ist er nicht bloß unser einer? Wenn wir auf die Geschichte blicken, wie sie sich am Karsamstag darstellt, müssen wir den Juden im Johannesevangelium und allen denen Recht geben, die da abfällig sagen, er ist Jesus, der Sohn des Josef, dessen Vater und Mutter wir kennen. Er ist doch nur ein Mensch wie wir, wie man heute gern formuliert. Ein Mensch also, der geboren wird, um zu sterben und einen Namen erhält, der bald vergessen wird. Eine historische Person, die vielleicht kürzere oder längere Zeit im Gedächtnis bleibt und dadurch eine gewisse Wirkung ausübt, aber eben gestorben, vergangen, vielleicht in der Erinnerung noch eine Zeit lang anwesend ist, aber dann ins Dunkel abwesend. An Karsamstag ist es wahr. Er ist, wie Johannes formuliert, dahingegangen, fortgegangen. Er hat die Welt verlassen. Er ist nicht mehr in der Welt. Im Blick auf den Karfreitagabend und den Karsamstag sieht es so aus, wie die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus traurig sagen, er war ein Prophet und hat vor Gott und allem Volk Großes getan und gesagt. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erretten werde. Und heute ist schon der dritte Tag, seit das geschehen ist. So heißt es im Lukas-Evangelium. Doch noch einmal, was bedeutet das, dass Jesus, wie es am Karsamstag aussieht, gestorben und begraben ist, dass er im Grab verwest und nicht mehr und doch wohl auch nie mehr in der Welt als Mensch erscheint? Was bedeutet das, wenn es nur einen historischen Jesus geben sollte, wenn es einen Jesus nur in der historischen Vergangenheit gab? Was bedeutet das, wenn es nur ein Karfreitag und Karsamstag gäbe oder anders ausgedrückt, wenn die Welt beim Karsamstag stehen geblieben wäre oder, das ist unsere aktuelle Situation, von Ostern wieder zum Karsamstag zurückkehrte? Dann wäre, um das Entscheidende zuerst zu nennen, auch Gott tot. Dann hätten die, welche mit dem toten Gott Theologie treiben, in einem furchtbaren Sinne recht. Denn es ist doch so, und wir halten uns jetzt an das Johannesevangelium, wo es am deutlichsten zur Sprache kommt, dass Gott der Vater Jesus nicht nur gesendet hat, dass er nicht nur für ein Zeugnis abgelegt hat, dass der Vater und der Sohn nicht nur gemeinsam wirken, dass Jesus ihn allein gesehen hat und die Werke des Vaters tut. Es ist auch so, dass der Vater in ihm ist und er im Vater, so dass wer ihn gesehen hat, auch den Vater gesehen hat. Wer ihn erkennt, auch den Vater erkennt. Wer ihn ehrt, auch den Vater ehrt. Also wo Jesus ist, auch Gott ist. Aber wenn Jesus nicht mehr ist, wenn er gestorben und begraben ist und nur noch Karsamstag ist, dann ist auch Gott nicht mehr in der Welt. Dann gibt es auf der Erde für die Menschen keinen Gott mehr. Dann ist auch Gott eine Vergangenheit oder eine bloße Erinnerung. Sozusagen ein historisches Bewusstseinselement, das überwunden ist von der Geschichte. Dann haben die Atheisten recht. Dann aber ist, und das ist das andere, mit dem toten Jesus und mit dem toten Gott auch alles vergangen und vorbei, was Jesus war und gab. Man soll es sich nicht verhehlen, dann gibt es zum Beispiel kein Licht mehr in der Welt, sondern nur noch die Finsternis, die die Menschen ja auch lieben, wie es im Johannesevangelium heißt. Denn es heißt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und Jesus wusste, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Die Welt am Karsamstag, da das Licht der Welt nicht mehr in ihr leuchtet, sondern der Tod es ausgelöscht hat, ist Nacht. Und kehrt die Welt wieder zum Karsamstag zurück, so wird sie wieder Nacht. Vielleicht gibt es dann noch oder gerade große Feuerwerke der Aufklärung, die schnell oder langsam in sich zusammensinken, aber Licht gibt es nicht mehr. Ohne die Gegenwart Jesu, und das heißt ja auch mit der bloßen Erinnerung an den historischen Jesus, wird die Welt in sich lichtlos und undurchsichtig. Geht sie in die Irre, greift zu Illusionen und Lügen. Es ist dann so, der Mensch geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Wo aber kein Licht ist, ist auch kein Leben. Dann wird der Lebensdurst und der Lebenshunger nicht mehr gestillt oder nur zum Schein. Er wird vielmehr immer stärker. Am eigenen Brot und am eigenen Trank, am Rauschtrank kann man sich nicht stillen. Denn Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr durstig sein. So spricht Jesus im Johannesevangelium. Aber wenn er gestorben ist und vergangen, kann man ja nicht mehr zu ihm kommen. Und wie soll man an den glauben, der schon lange, lange ein Mensch wie wir, sagt man, im Grab liegt und verwest. Dann gibt es auch kein zukünftiges Leben mehr, keine Auferstehung von den Toten. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Aber wie soll man das glauben, wenn er, der die Auferstehung und das Leben ist, gestorben und begraben ist zu einem ewigen Kasamstag? Ist es dann nicht vielmehr erwiesen, dass er kein Leben in sich hat und nicht lebendig machen kann? Kann ein Toter Leben schenken? Ist es nicht so, am Kasamstag, am Tag des Wehklagens, des Geschreies, des Kummers und der Sorge, der Verzweiflung und der Traurigkeit und all dessen, was die Silbe Kar bedeuten mag, ist eine große Lebensdimension, die sich mit der Liebe des Kreuzes Jesus zu öffnen schien, wieder verschlossen und zusammengebrochen. Das Kreuz war, so scheint es, am Kasamstag nicht ein neuer, unausdenkbarer Anfang, sondern ein Ende. Das Ende Gottes auf Erden, in dem vorübergegangenen historischen Jesus. Nun ist es so, wie in der Rede des toten Jesus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei, in John Pauls Roman Siebenkäs von Christus gesagt wird. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schaute in den Abgrund und rief, Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus dem Westen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an, und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wiederkäute sich. Schreiet fort, Misstöne, zerschreit die Schatten, denn er ist nicht. Und damit ist, um mit Johannes fortzufahren, auf dieser leeren Erde, die von sich allein überquillt und in dieser Wüste der Welt, die nur mehr ausgebrannte Gestirne hat, wenn Jesus gestorben und begraben ist und ein Mensch wie wir im Grab verwest, kein Geist, der in die Wahrheit führt. Keine Wahrheit, kein Wort, das Fleisch geworden ist, ist wie alles Fleisch gestorben und begraben und verwest. So sieht es am Kasamstag aus. Und die Worte der Wahrheit sind mit dem toten Jesus versagt und verstummt. Die Welt kann nur noch mit Pilatus fragen, was ist Wahrheit? Aber gibt es keine Wahrheit mehr? Dann gibt es auch keine Freiheit, keine Freude, keinen Frieden, kein Erbarmen, keine Vergebung, keine Liebe mehr. Es bestätigt sich dann in einem umfassenden Sinn. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Es gilt dann nur, in der Welt habt ihr Angst. Alles das gilt dann auch für seine Jünger, die dann ja auch nicht mehr Jesus sehen, sondern nur noch eine Erinnerung an ihn haben, für die dann all seine Worte Rätselworte bleiben. Sie suchen ihn, denn sie können ihn nicht vergessen, aber sie finden ihn nicht. Sie können nicht mehr zu ihm kommen. Sie sind, wenn Jesus Vergangenheit ist, in der gleichen Situation wie die Juden, die im Johannesevangelium bekanntlich die Welt in ihrer Weltlichkeit repräsentieren. Ihr werdet mich sehen, aber was ich zu den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Jünger waren schon traurig, als er von seinem Fortgehen sprach. Euer Herz ist von Trauer erfüllt. So seid ihr auch jetzt traurig. So heißt es im Johannesevangelium. Wie werden sie traurig sein an seinem Grab? Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Ohne Jesu Worte sind sie alle verwaist. Dazu kommt noch eines. Ist Jesus nur eine vorübergehende historische Erscheinung? Ist er gestorben und begraben wie alle anderen Menschen? Und so sieht es am Karsamstag noch aus. Dann zieht sich die alleingelassene Welt auf ihre eigene Macht zurück. Dann weiß sich die Welt in ihrer Eigenmacht bestätigt. Dann ist ja keine nennenswerte Krise über sie gekommen. Dann sind ihre Krisen alle innerweltlich. Dann hat sie gesiegt und ihr Tod. Ihr Tod hat dann die Liebe des Kreuzes verschlungen. Dann hat die Welt in allem ihren Trubel Ruhe und wird in ihrem Treiben nicht gestört. Es steht ihr dann auch keine Krise, kein Gericht bevor. Es fallen dann in ihr keine Grundentscheidungen. Sie bleibt in ihrem Gleichgewicht, in ihrer Licht- und leblosen Balance. Gewiss, auch sie sucht weiter, aber sie findet nicht. Sie kann dann nicht mehr zu Jesus und zu Gott kommen. Beide sind tot. Sie kann nur noch zu sich selber kommen als zu ihrem Gott und Heiland. So wird sie sterben in ihren Sünden, in Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit, im Undank. Es treten dann viele auf, die sich für ihren Retter halten, aber es gibt dann keinen Retter der Welt. Gleichwohl wird sie sich anders als die Jünger freuen. Die Welt wird sich freuen. Ungestörte Macht erfreut. Selber wie Gott sein erfreut. Und die Freude, die die Freude des Wohlbehagens ist, wird die Unruhe des Suchens und Nichtfindens erträglich machen. Sie freut sich, wie sie sich eben freuen kann. Sie atmet auf, dass dieser Jesus tot ist. Deshalb will sie ja auch ständig von Ostern zu Karsamstag zurückkehren. Jeder freut sich, dass er noch einmal davongekommen ist, dass es diesen Jesus, an dem sich alles entscheiden und dem man alles verdanken soll, nicht mehr gibt, dass er nur eine historische Erscheinung war. Zweitens. Das ist ein Aspekt des Karsamstags. Es gibt noch einen anderen. Karsamstag ist nicht nur der Tag, da Jesu als ein Raub des Todes im Grab liegt und die Menschen mit Jesus, dem Gestorbenen und Begrabenen, Gottes Gegenwart verloren haben und nur noch auf sich verwiesen und in einer leeren Welt verwaist sind. Karsamstag ist auch der Tag, da mit dem toten Jesus sich noch einmal der letzte Sinn und die letzte Kraft des Kreuzes enthüllt. Da mit dem toten Jesus das Evangelium schon im Totenreich beginnt. Es ist der Augenblick, da der auf Erden abwesende Herr allen Augen verborgen zum äußersten Tod vordringt und als Toter vom Kreuz her mit dem Kreuzesevangelium in ihn eindringt. Davon spricht ein geheimnisvoller Text im Neuen Testament, nämlich der erste Brief des Apostels Petrus, den wir zuerst übersetzen, damit er uns gegenwärtig ist. Auch Christus ist einmal der Sünden wegen gestorben, er der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. In ihm ist er auch zu den Geistern im Gefängnis gegangen und hat ihnen verkündet. Diese waren einst ungehorsam, als Gottes Langmut in den Tagen Noachs zuwartete, während die Arche gebaut wurde, in der nur wenige, das heißt 8 Seelen, durch das Wasser hindurch gerettet wurden, das jetzt im Gegenbild in der Taufe auch euch rettet. Er ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Ihm sind Engel und Mächte und Kräfte unterworfen. Denn auch Toten ist das Evangelium verkündet worden, damit sie Gericht erfahren, als Menschen dem Fleische nach, aber nach Gottes Willen Leben haben im Geist. Diesen recht undurchsichtigen Text können wir im Zusammenhang unserer Besinnung auf den Karsamstag nicht übergehen, sondern müssen ihm wenigstens Folgendes entnehmen. Jesus ist als der Gerechte für die Ungerechten getötet worden. Er ist tot. Aber noch sein Todsein ist vom Kreuz her, wenn man so sagen darf, voll Bewegung. Er ist tot in einem durchdringenden und rettenden Tod. Er, als der am Kreuz für die Ungerechten gestorbenen Gerechte, dringt mit seinem Tod vor in den äußersten Tod und seine Welt, zu den Geistern im Gefängnis, wie es heißt, zu den Verstorbenen im Sheol, im Hades, im Tartarus, in der Finsternis, in der, wie es im Alten Testament heißt, auch die gefallenen Engel mit zeitlosen Fesseln auf den Tag des großen Gerichtes hin gefangen gehalten werden. Auch diesen äußersten Bereich des Todes, auch diese, seine innerste Dimension und die Toten in ihr, sucht der am Kreuz Gestorbene auf. Die genannten Geister sind im Sinn unseres Autors wahrscheinlich die mit Noach gleichzeitige Flutgeneration, die nach freilich nicht einheitlicher spätjüdischer Auffassung als die von Gott für immer Verworfenen, für immer von der Auferweckung zum Gericht und dem Anteil einer zukünftigen Welt Ausgeschlossenen anzusehen sind. Aber, meint unser Brief, der Tod Jesu, des Gerechten, sein Tod für die Ungerechten, wird nun auch in diesem Bereich und für diese Rettungslosen wirksam? Jesus nimmt sich noch als Toter mit seinem Tod auch dieser Sünde an. Er sucht vom Kreuz her in seinem Tod als Toter auch sie auf. Die Kraft seines Todes, des Todes der Liebe am Kreuz, reicht in diese abgründige Tiefe der Sünde und des Todes hinab. In ihr hebt Gott selbst seine ergangenen Urteile auf. Gottes Liebe dem Gekreuzigten und Gestorbenen ist mächtiger als sein voriges Gericht. Das wird der Sache nach deutlicher, wenn wir in einer spätjüdischen Schrift im sogenannten ersten Henoch lesen, dass Henoch auf die Bitte der gefallenen Engel von Genesis 6 Gott doch um Frieden und Erbarmen für sie zu bitten, die Antwort gibt: Ich hatte eure Bitte aufgeschrieben, aber in meinem Gesicht wurde mir gezeigt, dass eure Bitte niemals erfüllt werden wird, dass das Gericht über euch vollzogen ist und euch nichts gewährt werden kann. Dreimal ertönt in diesem Zusammenhang das göttliche Wort: Sie werden keinen Frieden noch Vergebung finden. Du wirst keinen Frieden haben, du wirst keine Nachsicht und Fürbitte erlangen. Oder sage ihnen, ihr werdet keinen Frieden haben. Aber jetzt, meint der erste Petrusbrief, jetzt vom Kreuz Jesu Christi her, kommt der Friede und das Erbarmen Gottes auch zu den verurteilten Sünden der Sünder. Jetzt dringt sein Tod, in dem Erbarmen schlechthin erwiesen ist, der der Tod des Erbarmens ist, auch in die letzte Tiefe des Sündentodes, der sonst keine Vergebung mehr empfangen kann. Jetzt gesellt sich der tote Jesus zu den hoffnungslos Toten. In welcher Weise? So, dass vom Kreuze her der tote Jesus im Evangelium zu ihnen dringt. So, dass sein Kreuz, das in der geschichtlichen Zeitlichkeit aufgerichtet wurde, sich auch und zunächst im Jenseits des Totenreiches und seiner bitteren Tiefe auswirkt und durchsetzt als Evangelium. So kann man auch sagen, dass der am Kreuz für alle Gestorbene seinen Tod als der Tote allen Toten, auch den hoffnungslos Toten, als Evangelium begegnen lässt. Das Wort vom Kreuz erschallt mit dem toten Jesus bis in die Hölle. Das konnte nicht geschehen, ohne dass nicht auch hier der Geist verborgen wirksam war. Dieses Evangelium des toten Jesus geschah in der Kraft des Geistes. So wie der irdische Jesus im Geist wirkte, in Wort und Tat und Weg, so wie er sich nach dem Hebräerbrief selbst Kraft ewigen Geistes als makelloses Opfer Gott dargebracht hat. Und so wie Gott ihn dann in der Kraft seines Geistes auferweckt hat von den Toten er im Geist lebendig gemacht worden war und alles, bevor der Geist Jesu Christi, die ihn als den gekreuzigten und auferstandenen zu erfahren gebende Macht der Offenbarung auf Erden ausgebrochen war und Jesus im Geist wiederkam, wie Johannes sagt, so war der Geist verborgen auch schon in diesem Vordringen des für uns toten Jesus in den äußersten Tod der Sünde am Werk. Damit ist dieses geheimnisvolle Geschehen ein zweifaches in einem. Ein Nachspiel des Kreuzes, das der tote Jesus in eigener Schwachheit und in der Kraft des Geistes weiterträgt, bis zu den vor seiner Ankunft rettungslosen Sündern. Und dass er im Bereich dieses dunkelsten Todes als Evangelium proklamiert. Aber dasselbe Geschehen ist auch ein verborgenes Vorspiel von Ostern. Denn schon fängt in der tiefsten Tiefe der Compassio Mortis die Liebe des Kreuzes an, siegreich zu sein. Auch dies geschieht am Karsamstag. Er ist auch der Tag des letzten Erbarmens in der letzten Entäußerung Jesu Christi, in der Entäußerung des toten Jesu. Und dieser Tag weist die Welt, die durch den toten Herrn im Grab zur gottverlassenen und heillosen Welt geworden ist, im Dunkeln darauf hin, dass auch sie in die Hoffnung des Kreuzes eingeholt wird, durch den doch wieder zu ihr kommenden, dann nicht mehr abwesenden Herrn.